Hallo liebe Wunderfrauen und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Bei Wunderfrau geht es darum, Frauen mit all ihren Facetten, Stärken und ihrer wunderbaren Art zu feiern. Hier geht es um die verschiedensten Themen, die uns Frauen so beschäftigen, seien es private Themen, wie zum Beispiel alles ums Mama-Werden, körperliches und mentales, aber auch berufliche Themen, wie zum Beispiel Female Finances, Karriere als Frau und Mutter und. In dieser Podcast-Folge möchte ich euch in ein Thema aus der Kategorie Mama werden und Familie mitnehmen, welches ich schon einmal vor genau einem Jahr in meinem vorherigen Podcast The Elephant Room thematisiert habe. Der Oktober ist der Down-Syndrom Awareness Month und auch dieses Jahr geht mir und vielleicht geht es euch ja auch so, dieses Thema unheimlich nah. Meine wundervolle Expertin Janine und ich haben uns also entschlossen, unsere gemeinsamen zwei Podcast-Folgen von vor einem Jahr hier im Rahmen des Wunderfrau-Podcasts noch einmal zu senden. Denn nach wie vor ist es im deutschsprachigen Raum leider so, dass viele werdende Eltern zum Thema Down-Syndrom mehr schlecht als recht aufgeklärt werden. Dieser Podcast, genau wie das Original von vor einem Jahr, soll euch werdende Mamis dabei helfen, eine für euch gute und fundierte Entscheidung zu treffen, wenn die Wahrscheinlichkeit besteht, ein Kind zu bekommen, welches eben anders ist als die Norm. Und natürlich soll dieser Podcast allen anderen Wunderfrauen da draußen mit einem thematischen Deep Dive, ja, gut unterhalten und euch natürlich auch informieren. Viel Freude beim Zuhören und bleibt wundervoll! Ich möchte euch heute eine ganz wundervolle Dame vorstellen, die mit mir wohl wie keine andere sprechen kann, wenn es um dieses Thema geht, über das wir sprechen möchten. Und ich bin, wie ganz viele andere Menschen, by the way, ganz beseelt und glücklich, wenn ich ihr und ihrem wunderbaren Sohn zusehen darf und muss vorweggeben, dass sie für mich den persönlich wichtigsten und wertvollsten Instagram-Account pflegt, den ich kenne. Und sie ist mit ihrem Profil auf ganz coole und lustige Art und Weise dabei, Vorurteile zu beseitigen und ja, uns unglaublich viel Freude zu bereiten mit ihren kleinen Ausschnitten aus dem Tag, mit ihrem Kind, das Down-Syndrom hat. Und sie ist für mich weitaus mehr als nur eine Insta-Mom, aber hey, Janine, schön, dass du da bist. Besser stellst du dich einmal selber vor.
Hallo Isabel, ja, ich bin Janine. Dankeschön für diese Einleitung, die ist ja mega gewesen. Ich bemerke, du bist total geübt. Ich leider noch nicht so sehr. Vielleicht werde ich das jetzt in zwei Folgen, werde ich Profi. Also ich bin Janine, komme aus Köln eigentlich, habe dann ein paar Jährchen in Bremen gewohnt, habe dann meinen Mann und dank Phil habe ich ihn überredet gekriegt, dass wir wieder zurück nach Köln gehen, in meine Heimat. Wohnen jetzt aber nach 4 Jahren Köln, nur 4 Jahre Köln, wieder wohnen wir auf Mallorca und sind zurzeit in Österreich. Also wir teilen so ein bisschen, wir wohnen Österreich, Mallorca, aber mehr bei Mallorca, da geht der Phil auch zur Schule. Und ja, eigentlich bin ich ein kölsches Mädchen.
Ihr seid also gerade umgezogen?
Ganz genau. Wir sind noch quasi in der Einzugsphase. Wir haben sowohl auf Mallorca als auch in Österreich noch 11 Kartons, die wahrscheinlich noch in 5 Jahren da stehen. Nein, Spaß. Auf Mallorca, da liegt es einfach am Platz. Wir haben keine Schränke. Da sind die Schreiner irgendwie sehr rar. Und da warte ich auf den Schreiner und die Schränke. Und dann sind die 11 Kisten weg. Und hier hatte ich einfach noch keine Zeit. Irgendwie, das werde ich dann Weihnachten machen, wenn wir länger da sind. Nicht nur für so ein paar Stündchen. Und dann werden diese 11 Kisten auch noch verstaut.
Ja, als kölsches Mädchen kannst du dir die 11 Kisten ja für den 11.11. vornehmen.
Ja, eben, ist ja bald. Und es wird gefeiert. Also ich kann es kaum glauben. Und ich werde wahrscheinlich auch am 11.11. in Köln sein.
Sehr gut.
Mit der Pappnase.
Genau, richtig. Ja, schön, dass du heute bei The Elephant Room bist. Wir haben uns ja ein ganz schön ordentliches Thema vor die Brust geschnallt, aber natürlich möchten unsere Hörerinnen auch noch ein bisschen mehr über dich erfahren. Und deswegen finde ich es eben ganz wichtig, dass du dich einmal so vorstellst. Und ja, ich würde gerne von dir wissen, was kannst du denn besonders gut und was kannst du denn besonders schlecht?
Also einkaufen kann ich sehr gut.
Ich würde sagen, Yoga.
Yoga, ja, ich weiß ja nicht, ob ich das besonders gut kann. Ich für mich finde das immer noch nicht gut genug, aber wahrscheinlich ist es für andere, wenn du auf mich schaust, wahrscheinlich total schön. Deswegen will ich da gar nicht so mit prahlen, aber ich liebe tatsächlich Yoga. Das ist so das, was ich sehr, sehr gerne mache und was mich so mit Phil ein wenig runtergeholt hat und was ich auch im Krankenhaus gemacht habe tatsächlich. Ich habe mich da auf die Matte, willst gar nicht sich vorstellen, ne? Auf dem Krankenhausboden die Matte ausrollen, das ist so ein bisschen weird. Aber habe ich tatsächlich gemacht und habe damals noch klassisches Yoga, jetzt natürlich, du kennst es, Inside-Yoga. Ja, was kann ich besonders schlecht? Geduldig bin ich nicht so sehr, wobei ich es durch Phil tatsächlich doch mehr gelernt habe, geduldig zu sein. Doch, das hat er mir beigebracht. Sonst war das so meine schlechteste Eigenschaft. Nicht geduldig und dann auch schon mal recht zickig, wenn es nicht vorangeht.
Kenne ich sehr gut von mir selber.
Könnte aber auch ein Stück weit mein Sternzeichen sein, Zwilling. Man weiß es nicht.
Wofür brennst du denn? Also wenn ich höre es ja schon raus und wir alle, die deinen Instagram-Account kennen, du hast ja auch sehr viele Followerinnen, wissen ja auch, du hast ja noch einen Nebenaccount, du machst ja auch noch deinen eigenen Yoga-Account. Wenn ich jetzt frage, wofür brennst du? Ich habe ja schon fast eine Idee, wofür du brennst, aber vielleicht magst du es uns ja selber noch ein bisschen daran teilhaben.
Ja, surprise, surprise, Yoga. Tatsächlich für Inside-Yoga und ganz, ganz speziell Inside-Flow. Also das ist irgendwie, wo ich, man will es kaum glauben, dass man bei dieser doch Power-Musik zur Ruhe kommt. Ich komme da extrem gut runter. Und das ist das, wofür ich brenne. Und sogar Phil kommt ab und an, wenn ich seine Lieblingslieder spiele, mit auf die Matte und macht dann seinen Down-Dog oder seinen One-Leg-Up-Down-Dog. Also das ist, dafür brenne ich. Und ich verbrenne natürlich für meine Familie, für meine ganzen gefühlten 1000 Kinder und mein Mann.
Ja, wie schön, wie schön. Vielleicht magst du unseren Hörerinnen verraten, wie viele Kinder hast du denn außer Phil, um den es ja heute vor allen Dingen geht?
Ja, ich habe 4 insgesamt, 4 Jungs, 21, 19, 16 und Knopfi Phil mit 7.
Wow, okay, also eine ganze, also fast eine Fußballmannschaft schon.
Phil war so der letzte Versuch auf ein kleines Mädchen. Was soll ich sagen, ist ein Schniepi dran.
Es ist Phil.
Es ist Phil, genau.
Aber warum, der kleine Süße. Um eine kleine Überleitung zu machen zum süßen kleinen Phil, warum sprechen wir denn heute darüber? Also ich kann ja mal vielleicht kurz von The Elephant Room Seite aus sagen, warum es mir eine absolute Herzensangelegenheit ist, dass wir darüber sprechen. Und ich freue mich natürlich total, wenn du als Expertin das ergänzen magst. Bei uns, bei mir auf der Seite kam der Wille, eine Podcast-Folge zu diesem Thema zu machen, weil wir sehen, dass behinderte Kinder den Weg ins Leben immer schwerer finden. Es wird ihnen immer schwerer gemacht. Wir haben eine unglaublich starke Social-Media-Präsenz in aller unser Leben, das wissen wir. Wir alle erleben einen, das sagen Psychologen so, akzelerierten Optimierungswahn in der Gesellschaft, der eben auch vor allem nicht Halt macht. Also vor der Familienplanung, vor dem Kinderbekommen.
Ja. Das stimmt.
Vor der Schwangerschaft. Wir hatten das Thema schon im The Elephant Room Podcast auch in vorherigen Folgen thematisiert, wie stark Frauen ja auch durch Social Media geprägt, aber eben auch vielleicht gechased werden durch ihr Leben, weil sie einfach sich die ganze Zeit fragen, bin ich zu dick, bin ich zu dünn, werde ich dem Karrierewillen oder dem Druck von außen nach Karriere, aber gleichzeitig nach Familie, gleichzeitig nach Selbstoptimierung gerecht, was ja by the way auch der Gründungsgrund für The Elephant Room war, dass wir gesagt haben, wir müssen mal reden. Und wir einfach auch spüren, dass das eben vor der Familienplanung nicht Halt macht. Und ja, ich würde mich sehr freuen, wenn wir auch eben heute über diesen sogenannten NIPT-Test miteinander sprechen, liebe Janine, der das Ganze ja eben auch noch einmal akzeleriert. Magst du vielleicht zu dem Thema der Status quo von Kindern mit Behinderungen oder Kindern, die anders sind als die Norm, etwas so generell zur Grundlage sagen?
Ja, erstmal zu Instagram, ist natürlich Fluch und Segen irgendwie zugleich. Du wirst beeinflusst sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Du denkst, bist du zu dick, bist du perfekt genug? Und diese ganzen Fragen wirft es in einem auf. Und auf der anderen Seite ist es aber auch schön für einen Account wie der meine oder für viele andere, also nicht nur meiner, die dann über gewisse Themen, wie ich jetzt das Down-Syndrom versuche aufzuklären, und da gibt es ja auch viele andere Seiten, die ich jetzt benennen könnte, die dann auch Aufklärung betreiben, die dann aber auch wieder hilfreich für Personen sind, die in der Lage sind. Also es ist wirklich, man kann nicht immer sagen, Social Media ist der Horror. Es ist auch echt, mir hat es sehr geholfen. Also ich habe damals angefangen, als der Phil so 2 war, da dachte ich irgendwie, ich komme hier in Brilon gar nicht so parat, ich komme nicht klar. Keiner mit Down-Syndrom. Ich hatte keinen, der mir Infos gibt. Also ich kannte keinen mit Down-Syndrom. Ich kannte nur die alten, die Therapeuten, die da waren, die irgendwie alte Einstellungen hatten. Mir war das alles nicht genug. Und dann hat mir irgendwann eine Freundin gesagt, ey, Instagram, wäre das nicht was für dich? Und dann habe ich so ein bisschen geguckt, so oh, Bilder, wie langweilig. Aber dann bin ich irgendwann eines Abends, habe ich mir gedacht, komm, machst du. Und dann hat das Ding so seinen Lauf genommen. Und ich habe wirklich die ersten Accounts, denen ich gefolgt bin, das waren alles ausschließlich Down-Syndrom-Accounts und habe da Wertvollstes mitgenommen, wie Therapieideen. Ich habe Therapieideen nach Brilon gebracht, dann habe mein Laufband damals umgebaut in ein Kinderlaufband, damit der Phil laufen lernen kann. Da habe ich noch Videos von, habe ich jetzt kürzlich noch, sind die aufgeploppt. Und Sachen mit Geräten, die in Brilon gar nicht kannten, wo ich dann hätte fahren müssen bis nach Frankfurt wahrscheinlich, haben wir dann angeschafft und haben so den Phil ans Laufen gebracht. Oder auch ans Trinken. Er hat ja nicht trinken können, der war ja ein Sonnenkind. Da haben wir so ganz, das war alles über Instagram. Also Instagram hat echt tolle Sachen im ersten Jahr, in den ersten zwei Jahren zu mir gebracht, auch heute noch. Wir tauschen uns sehr viel aus. Ich hole mir da wirklich viel Input und jetzt holen sich die Leute auch von mir ein bisschen Input, weil ich dann das versuche weiterzugeben an die. Weil du sagst es richtig, der Start für Kinder mit besonderen Bedürfnissen, der wird einem echt nicht so leicht gemacht. Du bekommst natürlich in Deutschland alles, was du brauchst, wenn du dafür kämpfst. Also du musst dich schon richtig nackig machen. Und der Papierkram, brauche ich gar nicht erzählen, das ist der reinste Horror. Und aber angefangen ist es ja eigentlich mit den Ärzten. Ne? Ich zäume das Pferd jetzt von hinten auf. Weil Papierkram, dann ist es ja alles schon passiert. Aber eigentlich fängt es ja an bei dem aktuellen NIPT, ne, Hinterfragung des NIPT-Tests. Ich habe ihn damals auch gemacht. Bei mir kam raus kein Down-Syndrom oder irgendeine andere Trisomie. Deswegen haben wir uns nicht so großartig weiter um Phils Organe gesorgt. Was ich dann hätte, wahrscheinlich wenn da rausgekommen wäre, dann hätten wir definitiv näher auf die Organthematik wären wir eingegangen. Ja. Ich wäre natürlich traurig gewesen und hätte auch, so wie ich dann später auch 3 Tage bestimmt geweint und hätte, das ist ja ein Einschnitt ins Leben, der erstmal so, wow, eine kleine Welt bricht.
Aber das bedeutet, wenn ich jetzt einmal ganz kurz nachfragen darf, die Schwangerschaft mit Phil war sozusagen normal. Das ist ja eigentlich so ein Begriff, der ist im Leben außerhalb von kleinen Kindern und Schwangerschaften, weckt der einen nicht so auf. In der Schwangerschaft wartet man ja immer darauf, dass der Arzt einem gegenüber sagt, es ist alles okay, ist alles normal. Ja, ich erinnere mich daran, so alles im Rahmen. Okay, super, können wir weitermachen.
Genau.
Also normal wird zum neuen super. Und das heißt also, die Schwangerschaft mit Phil war total normal. Und du wusstest von der zukünftigen oder entstehenden Behinderung in Form von Down-Syndrom nichts.
Nichts. Also nachhinein, wenn ich jetzt so meine Schwangerschaft betrachte, der Arzt sagt, das ist alles gut, alles normal, kerngesund. Aber wenn ich jetzt so nachhinein, ich hatte sehr früh Frühwehen, ich hatte sehr viel Fruchtwasser, also es war schon etwas beschwerlicher. Ich habe es dann aber irgendwie immer auf mein Alter geschoben, weil ich dachte, naja, ja. Also sehr viel Wasser nicht im Körper, sondern in der Fruchtblase. Ich hatte sehr viel Fruchtwasser. Ja. So der Körper an sich, ich habe, glaube ich, nur 7 Kilo zugenommen. Ich habe kaum essen können, konnte ich auch bei den anderen nicht das essen. Also ich habe immer sehr wenig zugenommen in den Schwangerschaften. Deswegen, also das wären maximal diese Fruchtwassergeschichte gewesen, die mich jetzt hätten aufmerksam machen lassen oder eben diese ganzen Frühwehen. Ich war sehr früh im Krankenhaus und wurde dann auch ruhig gestellt, bis der Phil dann eben am 2.3. geschlüpft ist.
Ja, das heißt, du wusstest bis zu der Geburt oder auch darüber hinaus gar nichts davon, dass Phil anders sein würde?
Also der Phil wurde am 2.3. geboren und irgendwie bei der Geburt dachte ich schon, also nicht bei der Geburt, danach, als er auf meinem Bauch lag, das ist ja das Übliche, du kriegst das Baby direkt auf den Bauch, wird eingewickelt, du guckst es an und knutschst es und knuddelst und dann habe ich zu Tom gesagt, der ist anders, da ist was anders. Die Augen, irgendwas ist anders, Tommy. Der hat so Mandelaugen. Und Tom so, ach Quatsch, der ist nur total verquollen. Und der ist wie die anderen. Die anderen sahen genauso zerknittert aus. Ich so, nee, irgendwie. Und dann wollte er nicht gestillt werden. Der war zu schwach. Und ja, ich hatte so ein Gefühl. Und hat Tom gegoogelt heimlich und sagte, nee, das ist alles. Dieser Apgar-Test, den hat er bestanden. Diese 12 von 12 Punkten, das machen Downies eigentlich wohl auch nicht. Du kennst diesen Test, ne? Dieser, wo dann die Reflexe des Kindes. Dann diese Furchen hatte er. Der Zeh war nicht so ausgeprägt, wie er beim Down-Syndrom sein sollte. Also alles gut, der ist nur verquollen. Ja, ich dann 2 Stunden in dem Kreissaal gelegen und irgendwie immer wieder mein Kind angeguckt, versucht anzulegen, ging nicht. Im Nachhinein weiß ich, es ist der Herzfehler gewesen. Das wussten wir aber da lange noch nicht. Und dann sind wir auf unser Familienzimmer geschoben worden und dann kam nur ein wirklich doofer Arzt. Es war sonntags, es war nur der vertretende Oberarzt im Geschäft und der hat dann gesagt, ja, ist ja klar, also das ist hier, Sie haben hier ein Down-Syndrom-Kind, ja, da fiel für mich so, der war so emotionslos, guckte sich nur dieses Kind an, so ganz lieblos, Down-Syndrom, buff, da. Und dann dachte ich, ey, das kann nicht sein. Also ich habe erstmal für mich brach eine Welt zusammen, ich knuddelte nur mein Kind, war am Heulen und das straight 3 Tage durch. Und habe auch weiterhin versucht anzulegen und bin dann auch am selben Tag noch nach Hause gegangen. Und was wir nie gemacht hätten, wenn wir hätten einfach auch nochmal auf das Herz gucken sollen, auf den Darm. Also es war dramatisch. Ja, so haben wir es erfahren. Ich denke, du hast noch mehr Fragen, bevor ich weiter erzähle, oder?
Das bringt mich aber tatsächlich fast schon zu meiner nächsten Frage, denn tatsächlich, wie sind denn so die Besonderheiten bei Säuglingen mit Down-Syndrom? Also ist es, also wenn man es jetzt nicht während der Schwangerschaft erfährt. Ich bin gerade übrigens ganz auch schockiert von diesem Umgang, denn tatsächlich wusste ja vielleicht der Oberarzt auch, dass ihr es vorher nicht wusstet. Aber selbst wenn er es nicht wusste, hätte er ja auch sensibler natürlich reagieren können.
Natürlich. Das mängel ich am meisten an. Die Krankenschwestern waren ein Traum. Ja. Die haben das auch aufgefangen. Die haben auch gedacht, die Augen verdreht. Da war eine dabei und die nahm direkt meine Hand und schüttelte nur den Kopf. Das war... Das war so surreal und so unmöglich. Also es ist unglaublich.
Aber das bringt mich tatsächlich zu einer Frage, die ich dir eigentlich viel später stellen wollte, aber das tue ich auf jeden Fall jetzt. Denn tatsächlich frage ich mich, ist das normal? Hast du das vielleicht, also du bist ja im starken Austausch mit vielen anderen Eltern, die Kinder mit Behinderung haben, viele ja eben auch Down-Syndrom. Und meine Frage ist so ein bisschen, wie gut wird denn da überhaupt das ganze Thema behandelt? Einmal in der Schwangerschaft, da kommen wir ja gleich noch zu, wegen des NIPT-Tests. Das ist ja auch für viele Frauen sehr, sehr relevant. Aber eben, wenn das Kind dann da ist, wenn es, und es hat ja Special Needs, also das ist ja einfach nicht die Norm, das muss man ja dazu sagen. Bei ihm, du hast es mir im Vorgespräch auch erzählt, gibt es ja Specialities, ja? Du hast es gerade auch schon gesagt, er konnte nicht trinken. Wie wird darauf eingegangen? Ist dein Fall die Regel, die traurige Regel? Oder sind Krankenhäuser generell schon darauf vorbereitet?
Wie gesagt, die Krankenschwestern, die sind einfach, die verdienen in meinen Augen einen Orden. In jedem Krankenhaus, wo wir waren, die waren Gold wert. Da waren eher so die Ärzte, wo ich mir mehr erhoffte. Also außer unsere Kardiologin. Da ziehe ich den Hut vor. Die hat ja auch für quasi so ein bisschen das Leben gerettet. Das war die allerbeste Ärztin. Aber der Rest ist alles so sehr von oben herab. Ich bin der, der es weiß. Ich bin der Gott in Weiß oder die Göttin in Weiß. Das waren mir alles so Klugscheißer, nicht irgendwie mit Gefühl, mit Emotionen. Und die Krankenschwestern haben das alles aufgefangen. Was die eine Arbeit geleistet haben, was der Arzt quasi mit dem Arsch umgerissen hat, haben die mit viel, viel Güte und viel Liebe und viel Zureden wieder aufgebaut. Und besonders am ersten Tag. Also da standen die Schlange bei mir, die Krankenschwestern, weil ich total, für mich ist so ein Loch auf, Genie rein mit Phil und Loch zu. Weil ich dachte, ja, jetzt ist die Welt, jetzt ist vorbei. Ne? Weil man hat ja auch null Aufklärung, zero Aufklärung. Und das erfahre ich jetzt.
Genau, das war auch meine Frage. Ja. Also wie läuft das dann? Du bist ja wie von jetzt auf gleich in eine andere Welt gestoßen worden.
Deswegen, ich hatte keine Aufklärung und mir liegt so viel daran, dass mehr aufgeklärt wird. Da war jetzt nicht einer, der mich an die Hand genommen hat und gesagt hat, Genie, das wird so und so. Außer die Krankenschwestern, wirklich. Die haben die schönsten Sachen mir erzählt und mir mit Anekdoten und was sie schon erlebt haben. Und die haben auch nichts Negatives gesagt, nicht eine. Aber dann die Ärzte halt wiederum, die kamen dann, also das wird passieren, das wird passieren, das wird passieren, das wird passieren. Und ich so, ey, ich will keine To-Do-Liste mit Negativsachen, ich möchte Positives hören. Also da sind die Ärzte, ich muss das echt leider sagen, ich hoffe, es hören nicht so viele Ärzte zu oder gerade doch.
Oder gerade doch, genau.
Ja, ich beleidige jetzt die so ein bisschen. Da wünschte ich mir ein bisschen mehr Empathie, ein bisschen mehr Aufklärung in die positive Richtung und nicht nur die Negativseiten, die ja nun bei uns echt nicht eingetreten sind. Natürlich ist Phil verzögert in jeglicher Hinsicht, hat spät laufen gelernt. Aber dass das nicht immer nur negativ ist, dass das ja auch schön ist, dass man länger ein kleines Kind hat, dass man länger ein Baby hat, dass man länger jemand hat, den man knuddeln, drücken, küssen, was ja irgendwann bei normalen kleinen Kindern, das ist weg. Dass diese schönen Seiten, die werden einem gar nicht aufgezeigt. Und das finde ich so extrem schade. Das ist immer nur das Negative. Du hast ewig viel Arbeit, du hast das, du hast das, du hast das. Will man gar nicht hören. Man möchte eigentlich eher was Schönes hören.
Vor allen Dingen, weil du ja auch im Krankenhaus, also selbst wenn du jetzt gerade den Fall hattest, dass du es nicht schon während der Schwangerschaft wusstest und eben gegebenenfalls 5, 6, vielleicht 7 Monate lang Zeit hattest, dich eben darauf wie vorzubereiten, ja, mental, aber auch eben dein
Ganz
Haus
genau.
darauf vorzubereiten. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, man richtet sich ja auch eben während der Schwangerschaft schon für das kommende Baby ein. Sicherlich ist auch vieles anders, wenn man weiß, es wird ein Kind mit Special Effects.
Genau, so nenne ich es auch, liebevoll.
Genau. Ich bin eben auch der Meinung, gerade wenn man dann im Krankenhaus diese News erfährt, und die sind ja in dem Fall wirklich weltverändernd,
ja,
dann ist es ja eben, dass die Stellen situativ besser eingestellt sind. Jetzt hast du sehr prägnant ja über Ärzte, über Krankenschwestern gesprochen. Und mir wäre es wichtig, dass wir einmal darauf eingehen, was gibt es denn nach der Geburt sonst für Stellen, die dann wichtig sein können für Mamis, die ein Down-Syndrom-Kind bekommen? Gibt es da etwas, wo man sagen kann, hey, der Arzt hat mir nicht geholfen? Gibt es spezielle Kinderärzte, die sich besonders auf Kinder mit Behinderungen fokussieren? Oder gibt es andere Stellen, wo unsere Hörerinnen vielleicht sagen können, hey, super, wenn die mir schon nicht helfen, da kriege ich Hilfe.
Also ich war ja in Brilon. Das war dann, der Arzt kann auch nichts dafür. Der kannte sich zero aus mit Down-Syndrom, auch meine Hebamme nicht. Die wusste gar nicht, die hatte noch nie ein Kind geboren mit Down-Syndrom und der Arzt hatte jetzt auch kein Kind mit Down-Syndrom. Also es war völlig neu für uns alle. Und aber als ich dann nach Köln gezogen bin, hatte ich den allerbesten Arzt, Dr. Müller-Liebenau, der sofort, der war voll bis nach Metten, der konnte keinen mehr aufnehmen und dann sah er aber Phil und sagte, euch nehme ich auf, weil der hat mir durch diese ganz, da waren wir drei, war er da, wo ich da hingekommen bin. Der hat, also wirklich, mit dem habe ich die tollsten Sachen und mit Phil gemacht. Der hat mir damit Förderungen und alle Rezepte, die ich brauche, die hat er mir ausgestellt. Er war sehr geduldig, wenn ich wieder nicht weiterkam bei den Behörden. Und ich bin auch ins SPZ. SPZ, da wirst du direkt verwiesen, kaum dass das Kind geboren ist. Dann kriegst du die Empfehlung, dich in einem SPZ anzumelden, weil du da eine tierisch lange Warteliste hast.
Was ist ein SPZ?
Sozialpädagogisches Zentrum. Da gehen alle hin, die Kinder mit besonderen Bedürfnissen haben. Nicht nur Down-Syndrom, also auch wirklich schwere Fälle von Behinderungen. Und die werden dann da durch Therapien und durch Frühförderung gebracht. Ich glaube, die ersten 2 Jahre. Und danach geht es in ein Frühförderzentrum. Da waren wir auch mit Phil. Und Frühförderzentrum ist bis zur Schule, also bis das zum 6. Lebensjahr. Und danach ist das vorbei. Und dann sind die Schulen dafür zuständig. Und da ist es, wo ich jetzt so ein bisschen, ja, man muss schon kämpfen für eine I-Kraft. Eine I-Kraft ist die Kraft, die mit einem in die Schule geht und dann da mit dem Phil, in meinem Fall, die Zeit verbringt. Das ist schon Rennerei. Das ist tatsächlich, und da finde ich, es wird es den Menschen oder den Eltern mit Kindern mit Special Needs sehr schwer gemacht in Deutschland. Also das könnte einfacher sein und das ist das auch wahrscheinlich, weswegen wir diesen ganzen, die wollen das nicht, die wollen diese Arbeit nicht haben. Die sind zu faul, sich um solche Kinder zu kümmern und möchten das dann, ich nenne es jetzt ganz krass, ausrotten. Es tut mir leid.
Ja.
Das was anderes ist der NIPT-Test nicht in meinen Augen. Das ist einfach, ich möchte mir das Leben so schön basteln, wie es geht. Ne? Wie Langstrumpf, ne? Ich mache mir das Leben, wie es mir gefällt.
Also was ja auch in vielerlei Hinsicht durchaus berechtigt ist. Ich meine, wir alle machen uns ja in vielen Dingen unser Leben so, wie wir es halt haben wollen. Ne? Wir kaufen uns das Auto, was wir haben. Das ist eben die Freiheit, die wir, ne, die Kleidung, den Lifestyle, den wir uns eben gönnen wollen. Aber da ist eben auch, das war ja auch eingangs meine Frage, wo fängt es an und wo hört es auf?
Ganz genau.
Das ist also ja auch bei vielen. Und ich glaube, deswegen ist es auch unheimlich wichtig, dass wir diesen Podcast machen. Denn unsere Zuhörerinnen sind ja auch keine 16. Wir haben eben viele Zuhörerinnen, die sich auch in einem Alter befinden, wo statistisch gesehen natürlich die Kinder mit Down-Syndrom oder andere Behinderungen oder Special Effects, wie wir es nennen, bei Kindern eben sich häufen. Und das ist auch okay. Von der Natur aus ist meine Meinung. Jetzt wünschen sich Frauen, jetzt wünschen sich Eltern, es sind ja eben nicht nur immer die Frauen, es sind auch die Papis, wünschen sich ein Kind. Und wünschen sich das ganz, ganz doll. Also es gibt ja dieses Buch, da muss ich immer schmunzeln, das gewünschteste Wunschkind. Und ich glaube, das ist eine Beschreibung, die trifft auf so viele zu. Man wünscht sich so sehr ein Baby und alle freuen sich und es ist wirklich wundervoll. Und dann kommst du das erste Mal in der Schwangerschaft zum Gynäkologen und sagst, hier irgendwie, was ist es dann, 8. Woche oder so. Und dann zack, möchten sie einen NIPT-Test machen. Dürfen wir uns das so vorstellen? Du bist da mehr im Thema, was diesen NIPT-Test angeht. Ich weiß nur, er wird ja 2022 von den Krankenkassen bezahlt, also er wird sozusagen eine Kassenleistung. Wie darf man sich das vorstellen? Werden alle Schwangere den NIPT-Test machen oder ab einem bestimmten Alter? Weißt du das?
Also ich habe den, als ich mit Phil schwanger war, da war der gerade brand new. Der war wirklich in der Probephase. Kann man damals auch drauf schieben, dass der da noch ungenauer war. Aber auch heute, ich habe jetzt vorgestern habe ich noch eine Nachricht gekriegt, der ist nach wie vor ungenau. Da wurde ihr gesagt, ihr Kind hat das Down-Syndrom und das Kind hatte nichts. Das Kind ist wirklich, ich sage jetzt gesund, aber es ist ja keine Krankheit. Das können wir auch noch mal drüber sprechen. Ja, ist gesund auf die Welt gekommen. Und das ist dieser NIPT-Test, ich halte das für sehr gefährlich, weil der hat nicht nur, die verstecken das immer hinter diesen schweren Trisomien, ich weiß nicht, welche das sind, 15, 18, wo das Kind, ich weiß nicht, welche es jetzt wirklich genau ist, nicht lebensfähig ist. Aber eigentlich im Grunde möchten sie, dass das Down-Syndrom aus der Welt verschwindet. Ich habe jetzt irgendwo gelesen, dass Norwegen soweit ist. Norwegen hat keine Geburten mehr letztes Jahr verzeichnet mit Down-Syndrom. Will man gar nicht meinen, dass so ein modernes, geiles Land, was mit Krankenkasse ja per se super ist, so etwas macht. Und Statistiken zeigen aber, dass dort keine Babys mehr mit Down-Syndrom geboren werden.
Verrückt.
Und in ganz Skandinavien eigentlich sehr wenige.
Ja, ich habe gelesen, und das ist eine Statistik, die fand ich wirklich krass, dass ja nach dem NIPT-Test in egal welchem Land, also alle Länder, die ich recherchiert hatte, egal ob Deutschland, Schweiz oder USA,
überall.
90% treiben das Baby ab, wenn sie einen ja ausschlagenden NIPT-Test haben. Aber danach von diesen 10%, die dann Eltern werden mit Kindern mit Behinderung, in dem Fall ist es jetzt eben Down-Syndrom, sagen von diesen, wenn wir sie wieder auf 100% münzen, sagen davon über 90%, dass sie das Leben mit ihrem Kind mit Down-Syndrom absolut genießen und es in keinster Weise brauchen. Wir haben ja hier einen NIPT-Test, der einmal ungenau ist. Das ist klar. Wir haben dann gleichzeitig eine, ja, Leitung der werdenden Eltern in eine Richtung, die ja bedenklich ist, weil danach ja rauskommt, wenn man das Kind bekommen hätte, tja, über 90% freuen sich unheimlich und jeden Tag, dass sie den kleinen Knopf bekommen haben.
Das ist, ja, ich finde diesen Test, ja, vorsichtig ausgedrückt, der gehört nicht in die Tonne. Man kann ihn machen. Ich hätte es mir gewünscht, dass bei mir herausgekommen wäre, das ist das Down-Syndrom, weil dann hätten wir tatsächlich aufs Herz geguckt und auf den Darm. Der ist ja, letztendlich wäre Phil zweimal deswegen fast gestorben, einmal wegen des Darms, weil der so verschlossen war, dass er geplatzt wäre fast. Und da hätte man einfach, das hätte man alles sehen können auf extreme, auf bessere, wie heißen diese Dinger, Screenings. Also da hätten wir dann wirklich mit Ultraschallgeräten nochmal genauer geschaut. Aber ich bin da durch diese Schwangerschaft gestolpert, weil ich dachte, ich habe drei gesunde Kinder, alles super und habe überhaupt keinen Kopf gemacht.
Also das heißt, Janine, ihr habt den NIPT-Test ja gemacht, aber er ist nicht ausgeschlagen, wie gerade eben schon erwähnt, war da und ist nach wie vor wohl da. Mhm. Das bedeutet ja dann auch für die Eltern starke Konsequenzen. Wie gesagt, manche erfahren es eben während der Schwangerschaft, manche erfahren es danach, die in der Schwangerschaft erfahren, so meine Recherche, bitte korrigier mich, werden eben auch zum Teil relativ stark getrieben in eine Richtung.
Da erzähle ich gleich noch was zu, ja.
Da würde ich sehr gerne unbedingt mit dir drüber sprechen. Zumal ich auf eine Zahl gestoßen bin, ich konnte es ja kaum glauben, ich muss es wirklich jetzt mal in aller Deutlichkeit sagen, wenn Föten, also ein werdendes, entstehendes Leben im Mutterleib und es ist kein Embryo mehr, es ist schon ein Fötus, mit eventueller Ausrufezeichen Behinderung attestiert werden sozusagen, dürfen sie allen Ernstes in Deutschland bis zum 7. oder gar noch 8. Monat abgetrieben werden.
36. Woche. 36. Woche ist Limit.
Das müssen wir uns wirklich an der Stelle einmal auf der Zunge zergehen lassen, vielleicht auch besser nicht. Es ist wirklich eine absolute Skandalzahl und ein absoluter Skandalzustand aus meiner Perspektive, nicht nur als Mama, eben auch als Menschenfreund. Wie, liebe Janine, kann das sein? Kannst du mir das erklären? Weißt du da mehr drüber? Und können wir darüber bitte sprechen?
Wir müssen darüber dringend sprechen, ja. Also 36. Woche ist der Tag. Also es ist nicht 7., 8. Monat, es ist wirklich 36. Woche. Danach darf man nicht mehr abtreiben. Oh, ich finde 36. Woche ist, wir sind 40 Wochen schwanger. Ihr wisst, Es ist lebensfähig. Es ist Mord. 4 Wochen später wird es Mord sein. Und für mich ist es jetzt auch schon Mord. Ne? Du hast diesen Fachbegriff gefunden. Fetozid heißt es.
Genau, es heißt Fetozid. Ich hatte diesen Begriff vorher tatsächlich noch nicht gehört, aber in meinen Recherchen gefunden und musste brechen, als ich es gelesen habe. Ja.
Ich hab das dann auch, als du mir das geschickt hast, habe ich das auch direkt, und das war mir nicht bekannt. Ne? Das ist dafür ein, für mich war es immer Mord. Und da ist ja auch dieses Mädchen, das mit dem Down-Syndrom, ich weiß nicht, wie sie heißt, ist ja zu Angela Merkel seiner Zeit und hat gesagt, warum? 36. Woche, warum erlaubst du das, liebe Angela? Guck mich an, ich bin hier, ich lebe, ich kann sprechen, ich bin kein Pflegefall. Und da wusste Angela, man kann das googeln, irgendwo gibt es das. Sie kann da gar nichts zu sagen. Sie hat, glaube ich, nur gesagt, ich werde das mal anbringen im Parlament. Irgendwie sowas. Du weißt ja wirklich nicht hundertprozentig, dass das Kind Down-Syndrom oder eine andere Behinderung hat. Und selbst wenn es das hat, Down-Syndrom ist so lebensfähig und liebensfähig. Also das ist ein Geschenk eigentlich. Und das wegmachen in der 36. Woche, ich weiß nicht, welche Mutter das übers Herz bringt. Dann doch lieber austragen und sagen 4 Wochen später, ich gebe es weiter, ich gebe es in die Hände von nicht werden könnenden Eltern. Habe ich das jetzt richtig ausgedrückt? Also die Kinder haben möchten und keine kriegen können aus diversen Gründen und die sich freuen würden, so ein Kind in ihre Obhut zu nehmen. Das ist, da gibt es ja sogar, das hatte ich dir mal eingangs irgendwann gesagt, in den USA gibt es das ganze Zentren, die sich auf das spezialisiert haben, die dafür sorgen, dass die Babys auf die Welt kommen und dann in gute Hände kommen. Weil auch Amerika ist das Land der ungeliebten Kinder. Wie heißt dieser? Da gibt es so eine Seite, die sind auch mit den NIP-Tests nach. Also ich habe immer gedacht, die sind noch nicht so, aber die sind auch so. Die wollen auch das Down-Syndrom weghaben. Und da gibt es Organisationen, die dafür sorgen, dass die Babys auf die Welt kommen, aber in gute Hände gehen. Ich weiß nicht, was hinter diesem Ganzen, was da für eine Politik steckt, ob die einfach nicht wollen, dass Kinder mehr mit Special Effects auf die Welt kommen, weil die zu viel Arbeit bedeuten für den Staat. Ich habe keine Ahnung. Aber es geht doch um ein Menschenwesen, ein Lebewesen, das geliebt werden kann, geliebt wird. Also unser Phil wird zugeschüttet mit Liebe. Und der gibt 1000-mal mehr Liebe zurück. Die sollten alle geboren werden. Und wenn wir mit dem Podcast ein Baby auf die Welt bringen, mit Down-Syndrom, dann haben wir gewonnen, liebe Isabel. Das ist, weil das ist... Ich kann es einfach, mir kommen jetzt schon wieder die Tränen, wenn ich dann denke, 36. Woche, warst auch schon schwanger. Du weißt, was da in deinem Bauch abgeht. Das kann man doch nicht einfach, ich könnte jetzt auch sagen, wie man das tötet, aber dann werden wahrscheinlich alle ausschalten.
Naja, ich denke, wir betreiben ja hier auch ein bisschen Education. Wenn nicht jetzt, wann dann? Ich glaube, wir sollten es besprechen, wenn es für dich okay ist. Aber tatsächlich würde ich gerne noch eine kurze Frage stellen. Warum wird abgetrieben? Du sprichst mit vielen Betroffenen, mit vielen Beteiligten, mit vielen Eltern. Du setzt dich ja jetzt seit Jahren mit diesem Thema mehr als intensiv eben auseinander und durch deinen sehr weitreichenden Account hast du ja zahlreiche Gespräche.
Ja.
Warum raten Ärzte oder sonstige Beteiligte, ich weiß ja nicht, mit welchen Stellen man dann spricht, raten Sie den Eltern dazu. Meine Recherche hat im Vorheraus ergeben, dass dazu geraten wird. Bitte korrigiere mich, wenn das falsch ist. Wird dazu geraten? Warum wird dazu geraten, wenn ja? Und was ist dann wirklich der Grund? Sind es Ängste? Ist es der Perfektionismus? Was ist dahinter? Bitte lass es uns wissen.
Das ist eben was ich ja gerade gesagt habe. Ich kann es nicht greifen. Also ich hatte jetzt 2 Tage ist es her, da habe ich eine Nachricht bekommen von einer jungen, also auch nochmal zum Alter, die Dame ist 25 und bekommt jetzt ein Baby mit Down-Syndrom und sie bekommt es auch. Und da waren die Ärzte, also sie hatte diesen Test gemacht und dann standen die wirklich mit einem Abtreibungsset vor dem Zimmer und sagten so, da lang geht es zur Abtreibung übrigens, weil sie sind 25, sie können noch 1000 Kinder kriegen. Was wollen sie damit, wenn ich das jetzt mal auf Kölsch so sagen darf? Und da habe ich nur gesagt, musste das 2-mal durchlesen, weil ich dachte, das kann nicht sein. Also ich habe das schon öfters gehört, diese Nachrichten. Das ist bestimmt das 4. Mal, dass mir eine junge werdende Mutter schreibt, wo aber sich das Elternpaar, Papa, Mama, für das Baby entschieden haben gesagt, egal was es ist, wir kriegen das Kind. Und die Ärzte trotzdem da standen und sagten, aber warum? Was wollen Sie damit? Was wollen Sie damit? Warum? Da ist das Abtreibungsteam, zack, sind in einer Stunde fertig, können nach Hause, in 4 Wochen machen Sie ein Neues. Da krempeln sich mir die Zehennägel hoch. Und ich weiß nicht, wir wissen alle nicht, warum, was steckt dahinter? Ist es Politik? Ist es Faulheit der Behörden, weil sie das nicht mehr wollen? wollen, Inklusion nicht wollen, weil sie die perfekte Welt haben wollen. Aber wo sind wir? Hallo, Hitler haben wir hinter uns gebracht. Also wollen wir nicht mehr haben, so eine Scheiße. Da habe ich auch eine Reportage gelesen, was die mit Kindern mit Down-Syndrom gemacht haben. Da wird dir übel. Nein, wir sind doch moderne Menschen, die...
Ja, zumal wir ja, also wir haben ja den Luxus in unserer westlichen Welt, egal, also du sendest gerade aus Österreich, ich aus der Schweiz, wir beide kommen aus dem schönen Rheinland, also wir reden ja hier über Länder, die es stemmen können, wo auch die Infrastruktur dafür vorhanden ist, wo das Wissen auch eigentlich vorhanden ist. Ich glaube nur, es wird nicht genug gespreadet. Wir senden ja hier nicht aus dem absoluten Krisenherd der Welt, sondern bei Ländern, wo man auch sagen kann, eine kleine Beeinträchtigung, und wir müssen noch in unserem zweiten Teil über das Thema, ist es überhaupt eine Beeinträchtigung oder ist es einfach nur anders sprechen? Mhm. Aber eben diese anders, ich sage es jetzt mal, andere Art des Lebens. Können wir uns das nicht leisten? Wollen wir uns das nicht leisten? Was ist das Problem?
Vielleicht sind wir zu faul geworden. Vielleicht sind wir, keine Ahnung, vielleicht streben wir zu sehr nach dem Perfekten und können uns nicht vorstellen, dass wir das wuppen könnten. Wenn ich ehrlich bin, ich hätte mir wahrscheinlich auch nicht vorgestellt, boah, Kind mit Behinderung, ich, das schaffe ich doch nicht. Aber ich bin so ein Mensch, ich hätte mich damit dann auseinandergesetzt. Es ist immer so eine Art, so eine Charakterfrage. Es gibt ja Menschen, die sagen, das passt jetzt nicht in meinen Status. Also sorry, ein behindertes Kind, ich, guck doch mal meine Welt an, wo ich hier lebe. Ne? Ich frage mich ja auch immer, ob es in Königshäusern nicht auch behinderte Kinder gibt oder Kinder mit Down-Syndrom, weil die werden ja irgendwie nie, kann doch nicht nur sein, dass das nur Normalos trifft wie uns. Das ist ja auf der ganzen Welt gibt es ja diese Behinderung. Und ich glaube, das ist viel Bequemlichkeit, dass Menschen zu bequem sind und sich sagen, nee, mache ich nicht, ich will ein normales Kind, wobei also mal Butter bei den Fischen, ein Kind zu kriegen ist nie normal, also das ist immer Arbeit, Kind, da, es sei denn, man hat 12.000 Nannies um sich herum hüpfen, die das ganze, den ganzen Tag das Kind versorgen, aber dann kriege ich kein Kind, dann kaufe ich mir eine Puppe, also es ist immer Arbeit und halt ein Kind mit Down-Syndrom hat ein wenig mehr Aufmerksamkeitsbedarf. Der braucht mehr Förderung. Aber du bekommst alles, was du da reinsteckst in diese zauberhaften Menschen, bekommst du doppelt und dreifach zurück. Also was ist auch mit dem Charakter eines mich hat er ja mehr Geduld gelehrt. Andere kriegen vielleicht mehr Empathie, kriegen einen anderen Blickwinkel auf die Welt. Also wir wurden komplett mal runter auf den Boden geholt. Wir waren ja auch lange im Krankenhaus und das war ich vorher nicht. Für mich war die Welt in Ordnung, wie sie war. Und Phil hat uns so richtig mal einmal schön eingenordet. Und da haben wir auch wissen, so viele Dinge einfach heute mehr zu schätzen, als wir es vor Phil getan haben. Was vorher alles so, alles ist normal, alles ist schön, wie es ist, kann ganz schnell einem genommen werden. Und das finde ich auch, es ist so viel wert, wenn man einmal wieder ein bisschen so auf den Boden geholt wird. Und das sind so viele Menschen, wenn ich die auf Instagram auch sehe.
Ja. Das hört sich ja nach einem sehr guten Schlusssatz für diesen ersten Teil unseres Podcasts an, Janine. Du hast ja schon fast ein Zwischenfazit hier par excellence gegeben. Darauf möchte ich vor allen Dingen sehr gerne in der zweiten Folge unseres Podcasts noch einmal mit dir eingehen. Nämlich, wir haben ja sehr viel über die Anfangszeit gesprochen, also wirklich die Entstehung von Phil. Wie war die Schwangerschaft? Wie war die Geburt? Was gibt es eben für Hürden und Hassles, zumindest im deutschsprachigen Raum, wenn es um Kinder mit Behinderungen, Kinder mit Down-Syndrom geht. Ich möchte gerne von meiner Seite aus das Zwischenfazit fällen, dass ich glaube, nach diesem Podcast erst recht noch einmal bestätigt zu wissen, es braucht mehr Unterstützung für die Frauen, für die werdenden Eltern da draußen. Wir haben eine Welt, in der das Down-Syndrom ausgerottet, darf man sagen, werden soll. Der NIP-Test wird das Ganze noch einmal akzelerieren. Das ist ganz klar. Wenn es Kassenleistung wird, wird es jeder machen. Und die Frage ist eben, es kommt dann ganz massiv auf diesen Erstkontakt nach dem ausgeschlagenen NIP-Test an. Was sagen Gynäkologen? Was sagen Krankenschwestern? Was sagen Hebammen? Was sagen eventuelle sonstige Begleiter? Und an der Stelle, liebe Zuhörerinnen, ist es, glaube ich, uns ein Riesenanliegen zu sagen, seid offen, öffnet euer Herz an der Stelle und schaut, was euer Herz euch sagt. Und wenn die Gefühle Achterbahn fahren, und das ist bestimmt auch völlig okay, so wie ich das mitnehme. Und wenn ich mir selber mich als Mami vorstelle, auch damals noch in der Schwangerschaft, ist eh alles crazy und die Gefühle drehen durch. Achtet auf euer Herz und lasst euch von eurem Herz leiten und informiert euch gut, bevor ihr Entscheidungen fällt. Und vor allen Dingen vertraut nicht auf den Entscheidungen von einem einzigen Arzt oder einer einzigen Person. hört euch viele Stimmen an und hört euch auch Stimmen an. Dafür ist Social Media ja wirklich Segen. Und das müssen wir an der Stelle sagen. Hört euch Stimmen an von Menschen, die schon ein paar Jahre weiter sind als ihr, die Kinder haben mit Special Effects. Janine, möchtest du noch ein Fazit für unsere erste Folge sagen?
Mir fiel auf jeden Fall noch was ein, was ich zum Nip-Test sagen wollte, wo wir vorhin den Faden verloren haben. Der Nip-Test, also du hattest ja gefragt, wie ich dazu stehe. Ich würde sagen, wenn er richtig eingesetzt wird für die richtige Aufklärung, aber der wird ja in meinen Augen, ist der Nip-Test einfach nur ein Vorwand, um das wirklich auszurotten, das Down-Syndrom und alle anderen. Und wenn er aber eingesetzt würde für Aufklärung, so hört mal, liebe mal, liebe werdende Mama, du hast da eventuell ein Baby mit Trisomie 21, wie es ja im Wortlaut so heißt, nicht Down-Syndrom, sagen wir alle, Trisomie 21. Und so können wir vorgehen. So und so wird wahrscheinlich auf Sie zukommen, aber sprechen Sie mal mit dem, sprechen Sie mal mit dem. Seien Sie nicht zu voreilig, treiben Sie nicht ab, gehen Sie nicht nach draußen mit den Ärzten und da, die da mit dem OPZ stehen, sondern die sagen, wir helfen Ihnen, Sie haben noch ein paar Monate Zeit zu überlegen. Wir geben Ihnen gute Lektüre an die Hand, wir geben Ihnen meinetwegen Instagram-Accounts an die Hand, wir geben Ihnen Stellen an die Hand, wo Sie sich positiv informieren können und nicht negativ. Und das ist das, was jetzt zurzeit nur gefahren wird, eine negative Schiene. Und die Ärzte stehen da, wie ich schon eingangs gesagt habe, mit den Abtreibungskits und sagen, mach das doch neu. Das finde ich, das ist keine Ahnung, wie man das nennen soll.
Es ist ja auch eine starke Beeinflussung.
Total.
Die Eltern haben sich ja noch überhaupt nicht mit der Situation auseinandersetzen.
Nein.
Also wer da mit dem, ich sage jetzt einfach mal, Schock, weil es ist ja ein Schock.
Genau.
Leben wird auf jeden Fall definitiv, da können wir im zweiten Teil noch drüber sprechen, anders verlaufen. Und da steht schon jemand und sagt, ich fällt dir jetzt hier die Entscheidung, weil ich weiß es auf jeden Fall, wie es läuft. Also es geht ja gar nicht. Man beeinflusst ja in dem Fall viel zu stark.
Ja. Das ist definitiv so. Und da wünschte ich mir, das wäre jetzt auch mein Fazit, ich wünschte mir einfach verdammt nochmal mehr Aufklärung. Ich hatte sie ein bisschen genießen können durch die Krankenschwestern, die wirklich, also nochmal Orden, Hut ab, die sollten alle in Orden kriegen, die Kinderkrankenschwestern, die wuppen da einen Job, das ist unglaublich und sind auch nicht nur Krankenschwestern, ich glaube, das sind auch gleichzeitig Psychiater und die helfen dir durch diese Zeit, also was die mir da Zuspruch gegeben haben. Die sollten sich an solche Leute wenden, die werdenden Mamas, die wirklich an eine Hebamme, die vielleicht sich auskennt mit Down-Syndrom, in Gruppen gehen, wo das, es gibt so viele Gruppen für werdende Eltern mit Down-Syndrom, Instagram-Accounts, wie schon gesagt, die sollen sich die positiven Seiten ansehen und nicht das Negative rausfiltern. Das wäre das, was ich den Mamis jetzt auf den Weg geben würde, nicht nur auf die Menschen im weißen Kittel hören. Die sind oft zu kühl, unterkühlt, keine Ahnung, auf was für eine Schiene die fahren.
Also danke.
Gerne. Ich danke.
Ja, danke schön für das finale Statement nochmal zu diesem ersten Teil unseres Podcasts, aber eben auch zu dem ersten Teil des Lebens mit einem Kind mit speziellen Bedürfnissen und Special Effects, wie du es sagst, was ich total cool finde.